Es ist Montag, der 23. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und ich begrüße mir gegenüber auf der Couch sitzend der weltgrößte News-Junkie, die Frau meines Herzens, hier mit mir in den Katakomben vom FZW in Dortmund, weil ich hier gleich auf die Bühne gehen werde, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es ist soweit. Theo Koll hat sich gestern verabschiedet. Er hat Berlin direkt ein letztes Mal moderiert. Der Mann, der immer ein wenig aussieht, als käme er irgendwo vom Set von The Crown oder Rote Rosen. Der Mann, der die Maßschneidereien auf der Düsseldorfer Kö beschäftigt. Wirst du Theo Koll vermissen?
Das letzte Bild, was für immer gespeichert sein wird, ist auf diesem Flughafenvorfeld.
Ja, ja, stimmt.
Als
stimmt.
Die da vor Bombendrohungen oder Raketen...
Ja. Ja, ja,
Gefahr,
klar.
Alle sich da ducken und auf dem Boden liegen.
Ja.
Robin Alexander hatte die Fotos gemacht.
Genau,
gell?
Robin Alexander ist jetzt so quasi der Gonzo-Fotograf der Hauptstadtjournal hier. Wahrscheinlich auch, ohne dass er sich das gewünscht hat. Genau, Theo Koll hat jetzt ja ein Stück weit Zeit, sich darum zu kümmern, was aus seinen Bildern geworden ist. Er hat doch vor ein paar Monaten doch, hat er doch vermisst, dass er irgendwie aus seinem Schuppen oder wo haben sie irgendwie, haben sie nur 22 wertvolle Bilder geklaut.
Ja. Ich habe dich ja zuerst gefragt, gibt es einen Grund, warum er aufhört?
Ja.
Und du meintest dann, er ist 65, altersbedingt.
Ja, es ist ja leider so.
Und da wurde mir aber bewusst, dass er theoretisch vor 20 Jahren genauso alt wirkte.
Das ist richtig.
Wirkte.
Der Mann ist alterslos. Ist absolut alterslos. Aber es ist jetzt die verrückte Zeit.
Aber nicht Pharrell Williams-mäßig, dass man sagt, er ist wie so ein Vampir, der immer jung bleibt, sondern er sah immer alt aus.
Er sah immer alt aus.
Aus Steve Martin auch immer.
Stimmt, du hast recht.
So alt, wie er heute ist.
Ist jetzt Theo Koll unser Steve Martin?
Er ist unser Steve Martin. Okay. Er soll Banjo spielen.
An der Stelle übrigens schon mal jetzt gute Besserung an Marco Seifert, unseren Lieblingsmoderator von Radio 1. Der hat seit über einer Woche Schluck auf.
Ja, und es hört wohl nicht auf und es ist mir ja mein Albtraum. Ich werde nie vergessen, als ich als Kind irgendwann Schluck auf hatte und mein Vater mir sagte, sei froh, dass es bei dir demnächst aufhören wird. Es gibt Leute, da hält das ewig an.
Hey, das ist für Marco doch jetzt wahrscheinlich total beruhigend, diese Worte.
Nein, und ich habe das. Ich habe Marco auch gesagt, ich so, das ist ja meine größte Angst, wann immer ich danach Schluck aufbekam, war so, bitte lass es aufhören, bitte lass, und es hörte auf. Also Marco,
ja,
wir drücken die Daumen. Es wird aufhören. We love you.
Es muss ihn einfach einer erschrecken. Einfach was weiß ich mal, mit einer Latte von hinten ins Kreuz hauen. Also sie richtig erschreckt.
Ist das Erschrecken?
Die Schlagzeile des Tages.
Steinmeier nennt Schutz jüdischen Lebens Bürgerpflicht. So zitiert die FAZ aus einer Kundgebung in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe, Zitat, aber er ist auch Bürgerpflicht, das sagte er vor tausenden Menschen bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen. Die Taz hat übrigens getitelt Berlin. Geteilte Stadt. Die Taz hat ja sowieso die Fähigkeit, die Dinge immer sehr gut auf den Punkt zu bringen. Sie schreiben, tausende Menschen demonstrieren ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden vor dem Brandenburger Tor. Ein paar Kilometer weiter fühlen sich viele PalästinenserInnen ihrer Stimme beraubt. So, und das ist jetzt der Konflikt, der auch jetzt auch gewaltlos auf deutschen Straßen und in diversen Heimen natürlich auch stattfindet.
Ich muss sagen, es waren mehr als 10.000 Menschen da und das hat mich wirklich berührt. Mhm. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich so gefreut, dass es jetzt auch Bilder von Solidaritätsbekundungen gibt, die so ein Ausmaß haben, weil tatsächlich weltweit in den letzten Tagen sieht man ja nur Free Palestine-Demos, die auf das Leid in Gaza aufmerksam machen, aber wo du dann auch echt immer wieder Leute hast, die antisemitische Sachen da fahren, wedeln und wo ich mich wirklich unwohl fühle. Und Carlo Massala sagte auf der Buchmesse, dass es ihn irritiert, wie wenig auf die Opfer des Hamas-Massakers eingegangen wurde. Also wie wenig man darüber weiß im Vergleich zu ja, wie innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit oder das Mitgefühl auf die Menschen in Gaza übersprang. Und verstehe mich nicht falsch, auch darüber, es bricht einem das Herz, die Bilder der Babys Absolut. Und Kinder und Zivilisten einfach, ja, generell Zivilisten und jeder, der sagt, man sollte einfach Mitgefühl und Solidarität und die Humanität hochhalten, da gehen wir alle mit.
Ja, ja.
Aber noch einmal, wir haben, vielleicht war mein Fehler, dass ich diese ganzen Videos, die direkt am 7. Oktober entstanden sind, vermutlich jedes einzelne angesehen habe und das hat etwas in mir für immer kaputt gemacht und dass darauf null eingegangen wurde und
wie das. Und das ist jetzt natürlich in unserer modernen Aufmerksamkeitsökonomie schon die erste Falle, in die Israel zu tappen droht, denn Israel hat natürlich jedes Recht, sich zu verteidigen, das haben schon viele Menschen vor mir auch gesagt, aber es bleibt deswegen ja trotzdem richtig und es geht, das muss man immer wieder betonen, darum, den Staat Israel zu erhalten und es geht darum, die Hamas ein für alle Mal auszuschalten. Deswegen ist es trotzdem richtig, auf Verhältnismäßigkeit zu pochen, das ist total in Ordnung und das ist auch gut, aber die Gefahr, die jetzt natürlich droht, ist, dass das, was vor 2 Wochen an der Grenze zu Gaza passiert ist und ohnehin schon erstaunlich viele Menschen nicht berührt hat, dass das natürlich in dieser Bilderflut mehr und mehr verblasst und untergeht, bis Israel für viele als der ungerechtfertigte Aggressor dasteht und man gar nicht mehr weiß, wieso haben die denn überhaupt jetzt eigentlich nochmal die armen PalästinenserInnen angegriffen? Und da muss man natürlich auch medial klug gegenarbeiten, ohne, klar, die Situation in Gaza schief zu reportieren. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir gerade haben. Eine Sache sei noch angemerkt, ein CDU-Innenexperte, ist nicht irgendwer, sondern Burkhard Dregger, der fordert für Berlin, das ist ja sein Staat, eine neue Strategie im Kampf gegen Antisemitismus. Die, Zitat, durchaus teuer finanzierten Antisemitismus-Präventionsprogramme haben keinen Erfolg gehabt. Wir müssen das von Grund auf neu aufstellen. Also wir sehen jetzt natürlich, dass da sehr viele Leute, die generell das Thema Migration kritisch sehen, beziehungsweise es am liebsten einfach komplett stoppen würden. Also es gibt ja nicht nur die AfD, es gibt ja auch den harten Kern der CDU. Die wollen ja sowieso die Obergrenze aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber sie reiten jetzt natürlich auch auf dem Ticket, wir müssen da auch ein Stück was für unsere jüdischen Freunde tun. Und ich wage stark zu bezweifeln, dass es mit diesen Motiven immer so aufrichtig ist, dass man gerade im Zusammenhang mit importiertem Antisemitismus kritischer auf die Thematik schauen muss, ist völlig richtig. Aber du siehst schon, dass diese Thematik dem einen oder der anderen durchaus auch gelegen kommt.
Ja, und noch einmal, Vergleiche sind da jetzt nicht richtig, aber weil wir eben aktuell 2 große Krisen haben, einmal Ukraine, Russland und jetzt eben Israel, Palästina.
Was ist denn in der Ukraine?
Palästina.
Das hört so wenig.
Ja, da muss ich echt gestehen, so schlimm meine Angst auch da war, hatte man irgendwie immer noch das Gefühl, Brudervolk und dass da die Menschen an sich da doch so viel Gemeinsames noch besteht. Und hier spielt aber wirklich kommt dieses 9-11-Ding wieder rein, dieses Clash of the Cultures, wo du das Gefühl hast und ich merke, dass mir alles unangenehm ist. Also Leute, die jetzt wirklich auch mit antimuslimischen Ressentiments spielen, dann natürlich auch Antisemitismus, also dieses Ausspielen und.
Ja, du siehst jetzt auch, das ist jetzt die Zeit, und da kann ich wirklich allen nur raten, die offenen Rechnungen nicht allzu offensichtlich zu begleichen, weil das auch ein bisschen unlauter daherkommt.
Ja, und gleichzeitig diese Risse, die man während Corona hatte, ja, wie tickt der denn und so, ja. Das kommt jetzt auch alles rein, gerade in Zeiten von Social Media, wo du dann siehst, dass Freunde, die man echt schätzt und mag, die dann plötzlich Sachen liken, wo man sich denkt, ey, das ist antisemitisch, was da gerade gesagt wird. Bitte like sowas nicht.
Unter anderem das hier.
Unterm Radar.
Der Post von Greta Thunberg und die SZ, nicht nur die beschäftigen sich damit, aber auf diesem Bild, was jetzt sehr stark rumgegangen ist, wo da die Aktivistin von Fridays for Future rund um Greta sich versammeln und dann sowas posten wie Free Palestine, Stand with Gaza, This Jew Stands with Palestine, aber auch Climate Justice Now, da haben sich natürlich sehr viele Menschen nachvollziehbarerweise drüber aufgeregt, weil dort der Terror der Hamas nicht, wie wir ja auch schon eingangs gesagt haben, null erwähnt wird. Aber was da aufgefallen ist einigen war, es war dann in diesem Bild so eine Kuschelkrake, so der Krake aus Stoff, der da so im Hintergrund war, und dann haben viele Leute gesagt, aha, das ist ein Code, denn der Krake, der ist ein Symbol, das ist eine Chiffre, eine antisemitische Symbolik, denn schon die Nationalsozialisten nutzten die Krake als Symbol der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung, die mit ihren Tentakeln die ganze Welt umschließt. Ich zitiere an dieser Stelle, ich habe es nicht gewusst, muss ich ehrlicherweise sagen.
Was? Das wusstest du?
Das wusste ich.
Ich wusste es auch.
Schrecklicher
nicht.
Verdacht war, Krake Paul Antisemit. Ne? Und wir haben unsere Fußballergebnisse. Also deshalb war mir nicht bewusst.
Ich meine, diese Krakenplüschtiere sind ja echt.
Wir haben doch
im
zu Hause
Trend.
Auch eins.
Wir haben auch eins.
Das ist echt süß.
Und deshalb, ich fand den Post auch echt beschissen. Und Fridays for Future galt ja eh immer.
Ich bin direkt zum Porsche-Händler gekauft, um gegen Fridays for Future zu demonstrieren. Da muss man auch mal ein Zeichen setzen.
Ja, die standen ja eh immer so ein bisschen im Verdacht, auch antisemitisch zu sein.
Ja, dieser Verdacht hat sich ja jetzt wirklich nicht entkräftet.
Immerhin hat Greta, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es ein Code sei mit der Krake, hat sie das Bild nochmal gepostet, nur die Krake rausgeschnitten.
Na, guck mal, siehste. Ja.
Und gesagt, dass das für autistische Menschen dafür benutzt wird, besser zu kommunizieren.
Wenn man, Ausrede.
Ja, ich muss auch gestehen, es hat nur noch der Satz gefehlt, ich als Frau. Oder nein, ja. es stimmt wohl, fair enough.
Ja.
Und ich hätte aber einfach gesagt, ich wusste es nicht, weil ganz ehrlich, wir alle wussten es, glaube ich.
Der Satz, ich wusste es nicht, das hätte auch ganz anderen geholfen, aber darauf kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz zu sprechen. Zunächst einmal das hier.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Panne vor dem Spiel, Footballteam zeigt riesiges Hitlerbild auf Stadionbildschirm. Das berichtet der Spiegel. Bevor die Footballpartie Michigan State gegen Michigan begann, sahen die Zuschauer einen überlebensgroßen Hitler auf dem Schirm im Stadion. Das Heimteam bat um Verzeihung und verwies auf einen Dritten. Sag mal, wo sind wir denn hier bei Dynamo Dresden, Hansa Rostock, meine Damen und Herren? Da wäre das natürlich, pfui, was habe ich da wieder für Stereotype verbreitet? Also das Footballteam der Michigan State University hat nach einer Panne vor Spielbeginn um Entschuldigung gebeten, auf dem Videoboard seien unangemessene Inhalte zu sehen gewesen, was man zutiefst bedauere, das teilte ein Sprecher mit. Es war wohl auf diesem Videoboard ein Quiz.
Jumbotrons.
Ja, was für ein Ding?
Jumbotrons. Heißt Jumbotrons? Die so? Diese großen, ja.
Also das, wo man regelmäßig Männer sieht, die eine junge Frau küssen leidenschaftlich,
genau.
Um dann aber festzustellen, du bist jetzt, also das ganze Stadion und das Fernsehen kann es sehen und die junge Frau ist nicht die zu Hause mit deinen beiden Kindern auf dich wartet, wenn du aus dem Spiel zurück bist.
Genau
super
so.
Unvorteilhaft. Und diesmal hat es halt Hitler erwischt, der wurde groß eingeblendet und es war ein Quiz. Es war eigentlich ein lustiges Quiz.
Das gibt es ja auch im Kino immer in den USA, wenn du da bist. Das sind immer so, bevor der Film startet, so Quizfragen zu irgendwelchen Filmen und so. Und diesmal war es dann, glaube ich, in welchem Jahr wurde Hitler geboren?
Ja,
und
oder wo, ne? Wo?
Oder
das ist
wo?
Auch geil. Wäre auch so eine geile Footballmannschaft einfach. Wer sind Sie denn? Wir sind die Braunau Hitlers. Ne? Wir räumen alles weg.
Aber dazu wurde dann Hitlers Bild auch groß eingeblendet, was dann natürlich alle fotografiert haben, bei Social Media gepostet
haben. Ich glaube, die meisten Amis haben gedacht, wer ist der Mann? Ne?
zu lange her.
Ist einfach zu lange her. Ist ja schon echt lange her, ne?
Das gibt's doch gar nicht.
Ah, Italian Hitler, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, I'm sorry, Giorgia Meloni publicly dumps partner over lewd remarks. Das berichtet CNN. Also Niki, du bist unsere USA-Korrespondentin. Was, also ich zitiere die Bild-Zeitung.
USA, Italien ist es jetzt, das weiß
was habe ich ja? USA, achso, sorry, ja wegen CNN, da kannst du mal sehen. Also du hast natürlich völlig recht. Also ich zitiere eine US-Quelle, aber wir sind natürlich unverkennbar in Italien. Oder um die Bild zu zitieren, Meloni jetzt alleini. Weil sie Meloni heißt. Naja, also die Premierministerin von Italien, die ist jetzt wieder alleine, denn sie hat ihren Freund Andrea Giambruno.
Ich wusste, dass du ihn so aussprichst.
Ja klar, muss man doch auch. Ne? Und das ist ja immer nicht nur ihr Freund, sondern auch der Vater ihrer 7 Jahre alten Tochter. Und den hat sie jetzt aber aus ihrem Leben entlassen. Und zwar unter anderem deshalb, weil er bei einer, er ist ja selber Fernsehmensch und er hatte das Mikro immer noch an, als er abseits der Kameras war. Das kennt man ja mal, dass man noch verkabelt ist und dann erzählt man.
Und der hatte auch eine Sendung auf Berlusconis Sender, der eh immer im Verdacht steht, sehr sexistisch zu
Berlusconi?
Sein. Berlusconi? Also der Sender auch.
Ach so, also, ich dachte, also wer das, Fox. Also so kann man, ich wollte schon sagen, wie redest du denn über den toten Berlusconi? Was versuchst du ihm da anzuhängen?
Male Feminist.
Ja, ist richtig.
Auf jeden Fall hört man ihn, wie er dann zu Mitarbeiterin und Co-Moderatorin irgendwas von Lust auf einen Dreier oder sogar Vierer.
Ja, wie hast du es denn auf Englisch gesagt?
Face threesome or foursome. So stelle ich es mir vor. Nein, so
ja.
Und griff sich dabei in den Schritt.
Wirklich auch noch?
Ja, auch noch.
Ach, guck mal. Und wobei, er könnte auch deutscher Nationaltrainer werden. Also bis
die
dahin.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, meinte er dann mit Giorgia Meloni zusammen?
Ja.
Sind die so offen für... Andere, also zusätzlich.
Wäre fair, wenn er zumindest sie dann noch in seine Planung eingeschlossen hätte.
Vor allem ist er eh so ein Problembär, Problemmann, weil der hat vorher wohl auch schon mal über Frauen oder Opfer von Vergewaltigungen gesagt, die hätten nicht so viel Alkohol trinken dürfen und so.
Okay.
Da hatte Meloni sich auch schon äußern müssen und gesagt, er wurde missverstanden.
Ach so, verstehe.
Und hierbei kann man jetzt echt nicht sagen...
Ja. Er hatte nur gesagt, sie haben sich das Falsche angezogen. Genau. So, das muss man halt korrigieren, ne? Oh Gott.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Jada und Will Smith hatten ein Sexzimmer. Das berichtet die österreichische Krone. Jetzt packt sie aus. Obwohl Will und Jada Pinkett Smith beide gerade keinen neuen Film am Start haben, wären die Details aus ihrem Liebesleben sicherlich genug Material für einen Oscar-Film. Die noch Ehefrau von Will Smith plaudert nämlich, um für ihre Biografie zu werben, ganz schön viel aus dem Nähkästchen. Oder besser gesagt, aus dem Nachtkästchen. Heißeste Enthüllung, der Sexraum mit Will. Bin absolut begeistert. Ein Sexraum oder wie es bei Kardinal Wölki heißt, der Beichtstuhl. Und das ist, also Jada Pinkett Smith hat ja wirklich ein riesiges Interesse daran, ihre Autobiografie Worthy an den Mann und die Frau zu bringen. Sie erzählt ja wirklich alles. Also sie hat ja jetzt natürlich so ziemlich schon alles über Will und Jada erzählt. Dann hat sie Tupac im Nachhinein noch zum Glatzkopf gemacht.
Aber weißt du, was mich an dieser Dynamik der News interessiert?
Ja.
Weil ja wirklich gefühlt alle zwei Tage neue Details so kommen. Ja. Erst, wie du sagst, das mit Tupac, dann dies, dann das.
Ja.
Und ich frage mich,
Sexraum.
Ja, und ich frage mich, weil als ich die Elon Musk Biografie gelesen habe, fiel mir auf, dass die Nachrichten genau dasselbe Lesetempo wie ich hatten. Das heißt, immer wenn ich irgendwie bei Kapitel 6 war, kamen dann die Fakten aus dem Kapitel plötzlich in den Mainstream an Nachrichten.
Ja.
Und ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, das ist das Lesetempo der Leute, was diese Biografie angeht.
Also du meinst,
sind jetzt auf Seite 80
also
und
du meinst,
da ist
sie sind einfach nur, du meinst, sie sind einfach nur langsam und nicht, dass sie vielleicht einfach strategisch klug die Inhalte stückeln.
Genau.
Das wäre ja schön doof. Du willst ja einfach die Leute ja auch zwei Wochen damit bei Laune halten.
Aber sie gibt ja auch Interviews und du weißt, ich sehe Jada sehr kritisch.
Ja, zu Recht. Das ist ja, glaube ich, auch eine der unsympathischsten, aber dafür
und
wenigstens auch weitestgehend talentbefreitesten.
Und dieser Sellout von den privatesten Sachen, wo du denkst...
Red Table Talk, der Red Table Talk.
Warum? Ja. Aber unabhängig davon hatte ich dann ein Interview bei NPR mit ihr gehört und muss gestehen, als ich dann hörte, dass ihre Mutter heroinsüchtig war und sie selber Drogen vertickt hat, dachte ich mir, okay, ich habe ihren Background auch anders eingeschätzt.
Ja.
Weil
aber
sie
deswegen
da,
kann man sie ja trotzdem unsympathisch finden.
Tue ich aber doch einen Hauch mehr Mitgefühl auch.
Der Trick der Woche.
Verena Kehrt und Mark Terenzi sind überglücklich. Hochzeit in Dirndl-Brautkleid und Lederhose. Die Münchner Abendzeitung hat das übrigens, und halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, exklusiv. Sie berichten über die Deutschen. Will Smith und Jada Pinkett Smith, das sind Mark Terenzi und Verena Kehrt. Sie haben es getan. Verena Kehrt und Mark Terenzi haben am Samstag still und heimlich in Las Vegas geheiratet und die Ringe getauscht. Die Hochzeit fand im ganz kleinen Rahmen statt. Das Paar spricht exklusiv. in der Abendzeitung. Und es ist ja wirklich, es ist von einer aggressiven Fröhlichkeit, diese Fotos. Das ist wirklich toll. Also selbst Militärparaden in Nordkorea haben nicht eine derartig aufgesetzte. Bin absolut begeistert von dem Ganzen.
Das authentische Lachen vor allem immer.
Absolut.
Gell?
Plötzlich kommt einem der völlig verfettete Elvis nicht mehr als das Würdeloseste vor, was man in Las Vegas jemals gesehen hat. Ich bin absolut begeistert. Ne? Er setzte Mark Terenzi, ich zitiere, auf eine Lederhose mit Charivari. Zum locker hochgekrempelten Hemd trug der Musiker, finde ich nett, dass sie das so schreiben, eine weiße Trachtenweste. Eingesteckt hatte er eine romantische weiße Rose, die aus dem edlen Strauß stammt. Ich habe erst gedacht, als der stand, eingesteckt hatte er, ich dachte, jetzt kommt gleich das Nächste, weswegen er sich vor Gericht verantworten muss. Nein, es geht dann wirklich nur um die weiße Rose. Und Verena Kehrt, das muss ich noch zitieren, war der Hingucker vor der Kapelle in Las Vegas. Die Moderatorin, auch das finde ich freundlich, wählte ein bodenlanges weißes Dirndl mit feiner Spitzenschürze von Designerin Astrid Söll.
Ah, die sahen super aus.
Ach, fantastisch. Das war so ein Traum. Also ich muss sagen, das war so schön.
Aber wirklich. Las Vegas als Ort jetzt für diese Hochzeit, es wirkt dann doch so überstürzt, gell? Dieses, ja. Lass mal jetzt doch schnell hinter uns bringen.
Ja,
einfach.
Du merkst, das ist jetzt natürlich...
Die Shitpress war jetzt zu groß, ja, mit Prügeleien,
absolut,
und so. Und
ja,
lass mal jetzt,
das stimmt,
doch zeigen, wie sehr wir uns lieben.
Absolut.
Und
wir brauchen jetzt eine Verkettung glücklicher Umstände. Und da ist natürlich jetzt völlig klar, was als Nächstes passiert. Ne? Da wird natürlich die Fertilisierungsklinik gestürmt. Da wird also auf Teufel komm raus, werden da die Spermien fit gemacht. Wie so beim Boxenstopp.
Wobei ich auch ein bisschen neidisch bin. Las Vegas, so Sphere. Dieses große, ja, iPhone würde, ja, ich mir doch gerne anschauen.
Da, wo U2 jetzt immer regelmäßig, ja, auftreten. Ja, ja. Hätte man gesagt, Achtung Baby, jetzt vorsichtig sein. Ja, also das finde ich wirklich auch beeindruckend. Diese riesige Kuppelsphäre finde ich toll. Aber man merkt schon, also kaum ist das Thema Mark Terenzi, Verena Kehrt, lenken wir ab und kommen direkt auf U2. Das hier. Ich glaube, es ist kein Zufall.
Alles Liebe, alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute. Und Marco Seifert sei noch eines gesagt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn sehr erschreckt.
Oh, gute Besserung.
Gute Besserung, Marco. Macht's gut und allen anderen einen schönen, möglichst schönen Start in den
Bleibt
Tag.
Gesund, seid Bleibt lieb gesund. Zueinander und
genau. Seid freundlich.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.